Alben für die Ewigkeit.
Hallo, ich bin Stefan Kleiber. Von Anfang an haben wir in diesem Podcast auch auf eure Vorschläge gesetzt. Haben gefragt, welche Alben hier hingehören und welche Bands euch wichtig sind. Einige tauchen dabei häufiger auf als andere. Und heute geht es um einen Namen, der in euren Antworten immer wieder zu lesen war. Muse, die britische Rockband, die sich 1994 im südenglischen Küstenstädtchen Teignmouth formiert. Die Band, die am Samstag, den 10. November 2001, auf einer Bühne in Doncaster steht. Das ist ungefähr eine Dreiviertelstunde Zugfahrt von Sheffield entfernt. The Dome, Konzertarena und Freizeitzentrum, ist an diesem Abend ausverkauft, so wie der große Rest der Muse-Tour auch. Ein Mehr aus 3000, die Hände erhoben zum Eröffnungsriff der Leadsingle Plug-in Baby, die live sogar noch kraftvoller klingt als auf dem Album. Nur als die Band die zweite Single anstimmt, Newborn, ist die Begeisterung der Menge noch größer. So ähnlich kann man es nachlesen auf Penny Black Music, einem britischen Online-Musikmagazin, gemacht von Freiwilligen. Was ist das Besondere an gerade diesem Live-Auftritt von Muse? Gar nichts. Es heißt oft, wenn Muse auf der Bühne stehen, dann sind das keine Konzerte, sondern Erlebnisse. Das gilt immer und damals wie heute. Unter Fans gibt es viele heiße Kandidaten für den besten Auftritt aller Zeiten. Dieser Abend in Doncaster zählt nicht dazu, was aber auch nicht wichtig ist, wenn eine Band gleichbleibende Qualität auf diesem Niveau garantieren kann. Übrigens ungeachtet der Größe, denn 2001 fängt die Band auch damit an, ganze Stadien zu füllen. Aus demselben Jahr hätte man aber auch die Osterrocknacht in der Düsseldorfer Philipshalle, den MTV Five Nightstand in der Heineken Music Hall in Amsterdam oder das Independent Days Festival in Bologna nehmen können. All das sind Bausteine, die Muse zu einer der wichtigsten Rockbands der Moderne aufsteigen lassen. Eine Sammlung von Augenblicken, deren gemeinsamer Ursprung ein Album ist. Eines, das auf die Frage, was Rockmusik sein kann, völlig neue Antworten liefert. Origin of Symmetry. Etwas wird noch deutlich bei diesem Gig in Doncaster. Muse wären nicht dieselben ohne ihren Leadsänger Matt Bellamy. Es ist seine Vision, die der Band Gestalt gibt. Er ist der Songschreiber, der Virtuose, der an diesem Abend scheinbar so mühelos zwischen Instrumenten und Stilen wechselt. Das soll die Leistung seiner beiden Kollegen nicht schmälern. Bellamy selbst hat oft gesagt, es sind das Schlagzeug von Dominic Howard und der Bass von Chris Wostenholme, die seine Songs zum Leben erwecken, insbesondere auf der Bühne. Bis dahin ist es ein weiter Weg. Alle drei geben ihre Jobs für die Musik auf, obwohl sie damals nicht viel mehr haben als ihre Entschlossenheit und einen gewonnenen Bandwettbewerb, damals noch unter dem Namen Rocket Baby Dolls. Und sie haben vielleicht die Zuversicht Matt Bellamys, dessen Vater George der Beweis ist, dass das klappen kann mit dem Leben als Rockstar. Denn der hat die Spitze der britischen und sogar amerikanischen Charts schon mal geknackt, 1962 mit seiner Band The Tornadoes und dem Song Telstar. Am Anfang brauchen Muse Jahre, eine solide Fanbase aufzubauen. Die ersten Live-Erfahrungen unter ihrem neuen Namen sammeln sie als Support für Skunk Anansie in London und Manchester. Doch obwohl ihre EPs ziemlich gut laufen, sind die großen Plattenfirmen zuerst nicht interessiert. Unter Vertrag sind sie bei Taste, einem gerade erst neu gegründeten Label, das sich ziemlich ins Zeug legen muss, bevor es Deals mit Maverick Records und Columbia über den internationalen Vertrieb von Muse-Tonträgern an Land ziehen kann. Das Debütalbum Showbiz macht 1999 einen Anfang, die musikalische Idee vorzustellen, ist aber auch Ausdruck der Hürden, sich als Band zu behaupten. Als zwei Jahre später Origin of Symmetry erscheint, wirken diese Schwierigkeiten fast wie vergessen, denn eben jene Idee hat die Band fürs zweite Album mit viel Mut und Überzeugung weiterentwickelt. Die Rockwelt hat, ohne es zu wissen, genau darauf nur gewartet. Schon oft darüber gesprochen, dass die Musiklandschaft um die Jahrtausendwende etwas ziellos aussieht. Das liegt daran, dass vieles in dieser Zeit kaputt geht und genauso vieles neu entsteht. Britpop ist seit einigen Jahren Geschichte und vom seichteren Post-Britpop abgelöst. Auch Grunge hat seinen Niedergang hinter sich. Vor allem Nu Metal und Pop-Punk sind gerade Thema. Drumherum formieren sich Bands, die den Garage-Rock wieder ausgraben. Und niemand weiß genau, wie das alles mittelfristig die Gesamtsituation beeinflusst. Muse haben ihre eigenen Pläne. Ihnen geht es weder darum, einzelne Genres aus der Vergangenheit wieder zu beleben, noch stehen sie hinter dem Vereinfachungsprozess, der in den frühen 2000ern den Mainstream beherrscht. Ihre künstlerische Vision reicht tiefer. Es geht um nicht weniger als das Verschieben von Grenzen. Muse wollen die Mauern einreißen, die den Rock umgeben, seine Möglichkeiten erweitern. Das Rüstzeug dafür finden sie in anderen Musikrichtungen, etwa in der Klassik. Matt Bellamy kennt sich sehr gut aus damit. Seit er 6 Jahre alt ist, spielt er Klavier. Im Alter von 12 Jahren hat er damit seinen ersten Auftritt vor seiner Schule in Tynmouth. Bellamy liebt die Spätklassik und die Romantik. Und die Songs spiegeln das, enthalten oft Zitate oder zumindest Andeutungen berühmter Komponisten dieser Zeit. Bach oder Chopin zum Beispiel. Oder Rachmaninow, wie hier beim Intro von Space Dementia.
Yeah.
Aggressivität, in die das Pianospiel mündet, verrät schon, dass es inhaltlich auf Origin of Symmetry oft finster zugeht. In Space Dementia geht es abstrakt darum, sich jemandem vollkommen hinzugeben und dadurch emotional manipulierbar zu sein. In ihren Texten greifen Muse sehr gerne auf Metaphern aus Weltraumthemen oder Science Fiction zurück. Sogar der Albumtitel hat entfernt damit zu tun. Er kommt folgendermaßen zustande. 1994 schreibt der japanische Physiker Michio Kaku das Buch Hyperspace, eine Reise durch den Hyperraum und die 10. Dimension. Auf Seite 131 schreibt Kaku, was die Physik brauche, sei ein Gegenentwurf zu seinem Buch, der erklären müsste, warum in der Natur bestimmte Symmetrien vorkommen und der dann den Titel Origin of Symmetry tragen müsste. Ohne jetzt wissenschaftlich zu werden, gemeint sind die Supersymmetrien in der Teilchenphysik. Matt Bellamy ist der Ansicht, deren Ursprünge zu finden sei wie die Suche nach Gott, was physikalisch betrachtet übrigens Quatsch ist. Philosophisch kann man darüber reden. Und dass ein solcher Nachweis das nächste große Ding in der Entdeckungsgeschichte der Menschheit wäre, damit könnte Bellamy sogar recht haben. Für Optimismus hat das Album ansonsten wenig Platz. Die Songs sind Dystopien über Entfremdung, Zukunftsangst, Identitätsverlust. Damit fühlt sich gerade die junge Generation damals bei Muse sehr gut aufgehoben. In einer Zeit, in der technischer Fortschritt nochmals rapide an Tempo gewinnt und die Globalisierung weltweit Ökonomien und Gesellschaften verändert, gibt die Band der Desillusionierung und den existenziellen Sorgen der Jugend eine Stimme. Das Hadern mit einer Welt, die außer Kontrolle geraten scheint. Muse können nicht wissen, dass das über 20 Jahre nach Erscheinen des Albums noch ein weit schlimmeres Problem sein wird. Das macht ihre Musik auf eine Art zeitlos. Und immer geht es, wie zum Beispiel bei Megalomania, auch um Macht und das Spannungsfeld zwischen individueller Freiheit und Kontrolle von außen. Elemente aus der klassischen Musik, die anspruchsvolle Komposition, die teilweise langen Instrumentalpassagen, die metaphorischen, fast lyrischen Texte. Wem alles das bekannt vorkommt, täuscht sich nicht. Progressive Rock hat das ab den späten 60ern schon mal so gemacht. Und es ist eines der Genres, die mit am längsten überlebt haben. Muse sehen sich weniger als Teil der Prog-Rock-Szene, aber sie wissen um die Qualitäten der Musikrichtung und sie stellen fest, dass ihre eigenen Ideen damit harmonieren. Mit Origin of Symmetry starten sie das Experiment. Die Orgel gerade in Megalomania ist kein Keyboard-Sound, sondern eine echte Kirchenorgel, aufgenommen in der Stadt Bath. Das ist nur 20 Autominuten von den Real World Studios entfernt, wo Muse einen Teil des Albums produzieren. Der Erbauer des Studios wiederum ist kein geringerer als Peter Gabriel, seines Zeichens Progressive Rock Pionier und früher Sänger bei Genesis. Wir werden später noch sehen, warum sich an dieser Stelle der Kreis schließt. Das Experiment umfasst auch den Gesang. Matt Bellamys hohe Falsettstimme ist über das ganze Album hinweg zu hören. Und das gefällt nicht jedem. In den USA soll die Platte, wie auch schon der Vorgänger, via Maverick Records erscheinen Dort verlangt man aber, die Titel sollten mit weniger Falsett nochmal neu aufgenommen werden. Muse lehnen natürlich ab, trennen sich von Maverick und die Vereinigten Staaten warten 4 Jahre länger auf ein offizielles Release von Origin of Symmetry. Die Band hat kein Interesse, sich reinreden zu lassen. Entscheidend ist, dass sie bei allem, was sie ausprobieren, den Rock als Basis nicht aus den Augen verlieren. Im Gegenteil, Bellamy nennt Einflüsse wie Tom Morello von Rage Against the Machine und Jimi Hendrix, die den Gitarrensound prägen. Und dann ist da noch der große Komplex der elektronischen Musik, minimalistischer Natur wie bei Trip-Hop oder Ambient Music oder ganz klassisch mit Melodielinien vom Synthesizer. Progressive Rock ist in seinen Ursprüngen manchmal ein ganz schönes Brett. Etwas, womit man sich beschäftigen muss. Damit hat er sich mehr als einmal den Vorwurf eingehandelt, gekünstelt zu sein, die Musik übertrieben mit Bedeutung aufzuladen, um sich als kulturell überlegen zu inszenieren. Es gibt nur wenige Fälle, in denen das tatsächlich nachgewiesen ist, aber es stimmt natürlich. Wenn man es so macht, nimmt man in Kauf, dass Gelegenheitshörer auf der Strecke bleiben. Zufällig ist das bei Muse anders. Und das macht die Veröffentlichung von Origin of Symmetry zu einem der Momente, in denen alles zusammenpasst. Wo aufwendige, kompakt geschichtete Arrangements mit einprägsamen Hooklines koexistieren. Wo Erzählungen, so futuristisch und abstrakt sie sein mögen, doch eine Identifikation im Hier und Jetzt schaffen. Das ist der wahre Verdienst der Band. Ein Album mit der perfekten Balance zwischen Komplexität und Zugänglichkeit gemacht zu haben. Und das alles auch noch, ohne ihre eigene künstlerische Integrität zu kompromittieren. Eigentlich war es eine andere Band, die in der idealen Position war, genau diese Balance herzustellen. Genesis. Doch sie treffen 1978 eine andere Entscheidung, nämlich die Komplexität gegen Zugänglichkeit einzutauschen, das Progressive abzulegen und sich dem Pop zuzuwenden. Das ist ein legitimer Schritt und wenn ihr mehr über die Progressive-Rock-Phase von Genesis wissen wollt, dann hört am besten unsere Folge über das Album Nursery Crime. Doch so dauert es eben noch fast 25 Jahre, bis Muse die Quadratur endlich gelegt. Und vielleicht ist das der Grund, warum sie bis heute mehr als 30 Millionen Alben verkauft haben, davon gut 2 Millionen Mal Origin of Symmetry. Das ist im Vergleich nicht mal besonders viel, aber es ist doch beachtlich für eine Band, die nie die Nähe zum Mainstream-Erfolg gesucht hat und am Ende trotzdem dort angekommen ist. Übrigens hält Origin of Symmetry noch eine kleine Besonderheit bereit, die in der modernen Veröffentlichungsgeschichte eher Seltenheitswert hat. Die vierte Single-Auskopplung ist eine Doppel-A-Seite, bestehend aus Hyper Music und Feeling Good. Die Songs erscheinen am 19. November 2001, zeitgleich als 7-Inch-Schallplatte und in zwei CD-Versionen. Hyper Music fällt in die Kategorie Art Punk, der interessantere der beiden Titel ist allerdings Feeling Good. Das Original ist alt, es stammt aus dem Bühnenmusical The Roar of the Grease Paint, The Smell of the Crowd von 1964. Der Schauspieler Cy Grant ist damals der Erste, der es aufführen darf. Die erste Studioaufnahme entsteht erst im folgenden Jahr. Sie geht aufs Konto von Sängerin Nina Simone, die den Titel auf ihrem Album I Put a Spell on You veröffentlicht. Feeling Good ist seither unzählige Male gecovert worden, unter anderem von George Michael und von Lauryn Hill. Eine sehr bekannte Version ist die von Michael Bublé. Es ist nämlich das Stück, das Bublé zusammen mit dem damals 15-jährigen Sam Holliman aufführt, nachdem dessen Mutter ihn minutenlang aus dem Publikum genervt hat, er möge doch ihren Sohn auf die Bühne holen, weil er so gut singen könne, was sich dann tatsächlich als zutreffend herausstellt. Es gibt ein YouTube-Video davon, das mehr als 20 Millionen Mal angeschaut wurde. Muse bringen nochmal eine ganz eigenständige Variante hervor. Ihre Interpretation von Feeling Good gilt vielen als eine der besten Coverversionen aller Zeiten. Sie ist so populär, dass sie in Filmen, Serien und Videospielen verwendet wird, hier und da auch in Werbespots, dann aber nicht immer mit dem Segen der Band. 2003 zahlt Nescafé mangels Erlaubnis 500.000 Pfund Strafe. Muse spenden das Geld an Oxfam. Keine Erzählung bei den Alben für die Ewigkeit wäre vollständig, ohne die Spuren zu erwähnen, die eine Platte in der Musiklandschaft hinterlassen hat. Sie sind unüberhörbar bei 30 Seconds to Mars oder auf dem Album The Black Parade von My Chemical Romance. Sogar Coldplay, in späteren Werken ihrer Post-Britpop-Herkunft entwachsen, greifen auf dem Album X and Y von 2005 einige der sinfonischen und experimentellen Konturen von Origin of Symmetry auf. Das zweite Album von Muse ist die Brücke zwischen typischer Rockmusik und modernem Ideenreichtum. Die Entwicklung hin zu etwas mehr Dramatik und Orchestrierung ist noch heute bei vielen Bands spürbar. Übrigens gilt das nicht nur für Studioaufnahmen, sondern auch für Live-Auftritte, die seither gerne ein bisschen mehr Licht, ein bisschen mehr Dramatik vertragen können. 2019 erscheint das Album Remastered als Teil des Boxsets Origin of Muse. Zwei Jahre später wird Origin of Symmetry zum 20. Geburtstag nochmals remastered und sogar neu gemischt. Sowas passiert nicht oft. Muse wollen den Sound offener, dynamischer, weniger verdichtet gestalten, so liest es sich in der offiziellen Pressemitteilung. Der neue Mix bringt ein paar Instrumente zum Vorschein, die im Original fast untergehen, wie die Streicher bei Citizen Erased und das Cembalo bei Microcuts. Zum runden Albumgeburtstag werden so Teile einer ganz neuen Generation zu Fans. Andere haben schon 10 Jahre zuvor ein Schlüsselerlebnis. Am 26. und 28. August 2011 treten Muse bei den Reading und Leeds Festivals auf und führen Origin of Symmetry vollständig, das heißt alle Songs in richtiger Reihenfolge, live auf. Womöglich haben die drei Engländer mit dem Album nun alles getan, was denkbar ist. Womöglich hat das der Diskussion um den besten Muse-Auftritt aller Zeiten nochmal Aufwind verliehen. Fest steht aber, Grenzen verschieben, das können sie, egal ob vor 1000, 10.000 oder 100.000.